starkes Lied mit einer noch viel stärkeren Aussage gesungen. Und genau um den geht es, um den Jesus Christus geht es heute Morgen. Die Teenager haben mir einen Auftrag gegeben, über was sie heute Morgen predigen sollen. Sie haben mir drei Stichworte gegeben. Sie haben gesagt, Stufi, rede über Beziehung, rede über Gebet und rede über Identität. Und ich dachte, ja, die drei Stichworte sind angesiedelt vom Anfang bis zum Schluss. Das ist gewaltig, das kann man fast nicht zusammenbringen. In meinen Vorbereitungen ist mir dann ein Stichwort in den Sinn gekommen. Ich kann jetzt hier lesen, Mensch, wo bist du? Ich habe mich entschieden, ganz am Anfang der Bibel zu gehen. Wirklich, das dritte Kapitel, Vers 9, Mensch, wo bist du? Das ist der Ausruf Gottes, nachdem, dass er Adam und Eva einfach nicht mehr gefunden hat im Paradies. Die sind wirklich irgendwo sind die versteckt. Und wir in den nächsten rund 20 Minuten heute dort rein vertiefen. Ja, vielleicht kennst du den Gedanken. Ich glaube, grundsätzlich kennt ihn jeder. Ob du ihn zulässt, ist die andere Frage. Mann, Gott, warum lässt du es zu? Gott, hast du eigentlich den Laden hier nicht im Griff? Checkst du, was abgeht auf der Welt? Hast du schon mal geschaut, was da alles passiert? Merkst du, es läuft? Wo bist du eigentlich? Je nachdem, wie man das Christentum versteht, könnte man hin und wieder auf die Idee kommen, Gott hat irgendwie in seiner Trinität gerade ein Kaffeekränzchen und ist völlig abgelenkt. Und checkt gar nicht mehr, was auf dieser Welt geht. Und vielleicht hast du dir die Frage auch schon gestellt, Mann, was macht das Ganze hier für einen Sinn? Warum bin ich überhaupt hier? Was soll ich hier? Schau mal, all das Seichen auf dieser Welt. So. Und ich sage jetzt, je nachdem, wie festgläubig du bist, getraust du dir vielleicht nicht mal mehr den Gedanken zu haben und denkst, ja, Gott ist eh gut. Und vielleicht wäre es manchmal gut, wir würden den ersten Gedanken einfach mal zulassen und sagen, ja, Gott, hast du den Laden hier im Griff? Checkst du, was abgeht auf der Welt? Weil aus meiner Perspektive sieht es recht schlimm aus. Und jetzt mit diesem Gedanken möchte ich die Predigt einsteigen. Wir wollen uns nämlich heute nicht aus unserer Perspektive über unsere Perspektive unterhalten. Wir wollen mal aus der Perspektive Gottes schauen. Mensch, wo bist du? Gott hat nämlich auch eine Frage gestellt, die überlesen wir sehr oft. Er hat nämlich gefragt, Mensch, wo bist denn du? Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wer ist weg gewesen, nachdem er die Frucht gegessen hat, nachdem er etwas gemacht hat und er haargenau gewusst, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Damals hat es noch kein Rückgaberecht gegeben, also hätte er es nehmen müssen. Und die Partei, die gecheckt hat, ob es irgendetwas ist schief gelaufen, die war dann mal kurz weg. Ich will nochmal ganz am Anfang zurückgehen, nämlich ins erste Kapitel, wo Gott die Welt gemacht hat. Er hat in seiner Trinität wahrscheinlich eine gewaltige Idee gehabt, wir machen eine Welt. Und komm, lasst uns Menschen machen, lasst uns das Ganze so richtig genial machen, dass wir am Schluss können sagen, schau, das Ganze da ist einfach sehr gut, da habe ich Freude dran. Und er hat die Welt gemacht, hat den Menschen gemacht. Und hat den Menschen mit einer wichtigen Fähigkeit gemacht, hat den Menschen beziehungsfähig gemacht. Weil das ist nämlich auch der erste Punkt, den ich darauf eingehen möchte, den ich als Aufgabe heute bekomme. Der erste Punkt ist unser Gott oder der Gott von der Bibel, je nachdem, wie du ihn nennst, ist ein Gott von Beziehung. Und der Gott von der Bibel, unser Gott, der hat uns Menschen beziehungsfähig gemacht. Er hat nämlich den Mensch als Mann gemacht. Dann hat er gesehen, etwas, das stimmt nicht. Das geht irgendwie nicht. Der Typ ist ja völlig verloren. Der braucht noch etwas. Der braucht noch das Gegenüber und hat die Frau gemacht. Er hat die Frau als sein Gegenüber gemacht. Als etwas, das er Beziehung haben kann. Und alle wissen, wenn Mann und Frau zusammenkommen, gibt es im Normalfall Kinder. Das ist so der Lauf der Zeit, oder? Und das ist eine gewaltige Steigerung. von dieser Beziehungsfähigkeit. Das ist nicht nur in der Ehe, in der Beziehung miteinander beziehungsfähig, sondern auch nach weiter in die Familie hinein beziehungsfähig gemacht. Also auf der menschlichen Ebene. Und er hat dann etwas Gewaltiges gemacht. Er hat nämlich auch in uns innen etwas angelegt, was uns beziehungsfähig macht zu Gott. Zu einem Schöpfer. Weil in dir innen hast du, ob du das jetzt wahrhaben willst oder nicht, so ein Teil. Irgendwo ist in dir innen irgendeine Fähigkeit, wo irgendein Schöpfer irgendetwas Höheres anbeten will, will über sich haben. Und ob jetzt du dich selber dorthin setzt, ob du irgendwie eine Statue dorthin setzt oder ob du den Gott von der Bibel dorthin setzt, du bist grundsätzlich gemacht, für Beziehung zu haben mit einem Gott. Weil unser Gott, der Gott von der Bibel, der ist nicht ein Gott von Religion. Von Kirche irgendwie. Unser Gott, der Gott von der Bibel, der ist ein Gott von Beziehung. Und er will in erster Linie Beziehung mit dir und mit mir haben. Ihm geht es nicht darum, dass wir möglichst Regeln einhalten, möglichst gut leben, möglichst alles perfekt haben. Ihm geht es darum, dass du und ich in erster Linie Beziehung haben mit ihm. Weil das zu dem sind wir nämlich geschaffen worden. Beziehungsfähig, untereinander. Oh mein Gott. Und jetzt ist der Moment gekommen, die Schlange ist gekommen, vielleicht kennst du ja die Geschichte. Und der Mensch hat sich entschieden, er hat sich freiwillig entschieden. Er ist nicht ein Opfer von Schlangen oder irgendwie so. Der Mensch hat sich willentlich freiwillig entschieden, ich greife zu, beiße rein, esse. Ich, ja, eigentlich ist es so, eigentlich hat ja die Schlange recht. Muss ich dem wirklich vertrauen? Weil es könnte ja anders sein. Wenn ich drei beiße, könnte es ja sein, dass es anders wird. Vielleicht sterbe ich wirklich nicht. Oder? Und so ist ein Vertrauensbruch reingekommen. Und der Mensch, nachdem er drei beiße hat, hat er gemerkt, ups, jetzt verändert sich etwas. Wenn ich da hier runter schaue, ich bin ja nackt. Nicht nur das Nacktsein im Zustand, sondern auch das Nacktsein in der Seele. Zu merken, hey, irgendetwas ist schief gelaufen. Irgendetwas ist weg von mir. Etwas, was vorher so schön war. Etwas, was da war, was mich ausgefüllt hat. Was mir das Gefühl von daheim hat gegeben. Das ist weg. Was hat der Mensch gemacht? Er ist sich verstecken. Weil das Gefühl von Scham in ihm aufgestiegen ist. Scham und Angst haben sich breit gemacht und er hat gesagt, ich muss mich verstecken, ich muss weg, ich habe etwas gemacht, was nicht richtig ist. Und das Gefühl von Scham, daraus resultiert Angst. Der Bruch in dieser Beziehung, den spüren wir bis zum heutigen Tag. Weil das ist eine Riesenkluft geworden. Innerlich eine Riesenkluft geworden. Zwischen deinem Leben und Gott. Der Mensch ist aus dieser Beziehung rausgefallen, wo er eigentlich dafür geschaffen war, drinnen zu bleiben. Er ist raus, willentlich, von sich aus. Und weißt du, wir müssen ja nicht die Idee haben, Gott sei so dumm gewesen und habe ich das nicht von Anfang an gewusst. Weil Jesus Christus ist nicht Plan B, Jesus Christus ist Plan A. Er hat schon bei der Gründung der Welt gewusst, irgendeinen schicke ich meinen Sohn. Das war schon klar, als ich die architektonischen Pläne dieser Welt vor sich hatte, hat der Vater schon gesagt, weißt du, Sohn, eines Tages musst du da diese Menschen hier befreien, aber nichtsdestotrotz, machen wir es, komm, geben wir ihm, machen wir die Welt. Und wer hat es gedacht? Gott hat es gewusst, aber der Mensch, ich komme nicht über die ersten Menschen raus, sie gehen aus dieser Beziehung raus, raus, willentlich, daraus raus. Und Gott kommt in den Garten und hat ja das gewusst. Er hat gewusst, dass der Mensch daraus ist. Eigentlich hat er, du hast mal die ersten Gedanken nehmen, gell? Nicht der zweite, der erste. Eigentlich hat ja Gott das Recht zu sagen, weißt du, mit diesen Memmen, die gar nichts mehr zu tun haben, die packen es eh nicht. Komm, das Bodenmähen, wieder eine Sitzung einberufen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und sagen, komm, wir machen eine neue Welt mit neuen, besseren Menschen, die es packen. Er hätte das können. Er konnte sagen, weißt du, sorry, so ein bisschen im Jugendslang ist ein bisschen ein Jugendgottesdienst. Alter Mann, was läuft hier? Komm, wir machen eine neue Welt. Und er hat es nicht gemacht. Er ist im Garten und hat gerufen, Mensch! Hallo, Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Ah, hallo, hier bin ich. Hallo. Und ich deine Schritte habe gehört, habe ich Angst bekommen. Und ich mich verstecken. Und dann ging es dann noch weiter, wo Gott fragt, er hat dir gesagt, dass du nackt bist, wo es Angst ist. Er hat er all das. Merkst du, er hat sich richtig dumm gestellt. Hey, was ist denn mit dir gelaufen in der Zwischenzeit, als ich nicht bei da war? Was ist echt passiert? Der Mensch hat sich versteckt. Scham, ich habe heute nachgeschaut im Duden, ist das Bewusstsein, besonders in moralischer Hinsicht versagt zu haben. Durch das Gefühl, sich eine Blöße gegeben zu haben, ausgelöste, quälende Empfindung. Scham ist nicht irgendetwas, das mal so hurtig kommst, überkommst und dann ist wieder weg. Scham ist etwas, das bleibt, weil der Haar genau weiß, eigentlich habe ich versagt. Eigentlich habe ich jetzt die Hosen runtergelassen vor versammelter Mannschaft und es ist mir peinlich und ich will am liebsten, dass sich der Boden aufreißt und ich verschwinde drin und nie mehr auftauche, weil es mir so peinlich ist. Und es quält dich innerlich. Vielleicht kennst du so, wenn du ehrlich bist mit dir, so das Gefühl von Selbstanklage. Mit allen anderen kannst du barmherzig sein, mit dir selber, die zerfleischst. Weil du haargenau weißt, hier habe ich versagt. Hier habe ich es nicht gut gemacht. Hier bin ich auf die Schnur gefallen. Und Scham ist etwas, was die Menschheit kennt. Angst ist etwas, was viele Menschen kennen. Ich habe mich heute ein bisschen auf dem Orel Füssli Buchhandlung schauen, Lebenshilfen, um was geht es bei vielen Leuten. Wir haben extra vor das Regal gestellt, Lebenshilfen, und geschaut, dass links und rechts niemand steht. Wenn ich da genau her schaue, dachte ich, ja, Scham empfunden. Irgendwie dachte ich, Bier, ich brauche doch keine Hilfe, oder? Und dann habe ich gelesen und gemerkt, weisst du was? Mama, wenn wir ganz ehrlich sind, würde es jedem gut tun, vor das Ding herzustehen, mal zu lesen, was die Menschheit beschäftigt. Scham, Angst. Wie kommst du aus deiner Angst raus? Wie kannst du befreit leben? Wie kannst du ohne Zwänge leben? Wie kannst du ohne Ängste leben? So ein riesenhoches Bücherregal, grösser als ich, und es musste nur bücken unten. Und wenn wir ganz ehrlich sind und den ersten Gedanken zulassen, kennt jeder von uns das Gefühl von Scham und von Angst. Weil das Gefühl ist seit dem Sündenfall, das hat sich nicht in die Luft aufgelöst. Das ist etwas, was einfach da ist. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Die Frage ist, was wir mit dem machen. Die Reaktion vom Mensch ist seither eine einzige. Man versteckt sich vor Gott. Und Verstecken kann ganz verschiedene Auswüchse haben. Es gibt auch solche, die spotten einfach gegen Gott. Die fluchen gegen Gott. Die fluchen gegen die Frommen, gegen die Kirche. Und vielleicht hat es sogar noch recht bei all dem. Aber es ist eine einzige Reaktion, nämlich ich will vor Gott weg. Ich will weg, ich fühle mich unwürdig. Ich kann in dieser Beziehung nicht mehr sein. Ich habe Scham, ich muss mich verstecken vor Gott. Das ist das, was jedem Mensch automatisch da ist. Was einfach da ist und wo wir nicht einfach uns wehren dagegen. Und die ganze Geschichte hat ja kein Happy End. Wir haben ja auch gerne Happy End, wenn es nicht irgendwo ein Angebot gibt. Wenn es eine Lösung gibt. Weil Gott hat ja auf das reagiert. Gott hat ja gesehen, ob jetzt sind sie draus, okay, jetzt kommt Plan A zum Laufen. Plan A heisst, mein Sohn. Es ist zuerst noch ein bisschen gegangen, es ist eine gewisse Zeit durchgegangen, bis dann Plan A ist zum Tragen gekommen. Übrigens hier Randbemerkung, der Gott aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament ist der gleiche Gott. Es gehört zusammen. Und wenn wir das Alte Testament genau lesen, wird uns bewusst, was Jesus Christus am Kreuz für uns gemacht hat. Wie kraftvoll der Kreuzestod von Jesus Christus war. Was für gewaltige Auswirkungen der Kreuzestod hatte. Und es tut gut, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Eine Bibel aufschlagen, drinnen nachzulesen. Unsere Beziehung zu Gott hat eigentlich den Höhepunkt dort drinnen, dass wir durch Jesus Christus wieder in die Beziehung hineinkommen und dass wir zu seinen Kindern dürfen werden. Das ist ein absoluter Höhepunkt. Ich werde dich herausfordern, ganz kurz, vielleicht die Augen zutun, wenn das drinnen liegt. Und einfach mal in dein Herz hineinzuhören. Vielleicht 10 Sekunden hineinzuhören. Mal zu hören, hörst du das Rufen von Gott, von deinem Schöpfer in deinem Herz. Mensch, wo bist du? Hörst du das Klopfen an deine Herzenstüren? Ich glaube, dass die jetzt echt hergelost haben, die haben etwas gehört. Die Stimme ist bis heute präsent in jedem Menschen. Mensch, wo bist du? Wir fragen uns immer, Gott, wo bist du? Ich möchte aber die Gegenfrage stellen. Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Mensch, warum lässt du das alles zu? Mensch, was hast du aus dieser Beziehung gemacht? Und die Antwort, die wir jetzt im zweiten Punkt miteinander anschauen. Der Gott von der Bibel ist ein Gott von Familie. Ich weiss nicht, was das Wort Familie bei dir auslöst. Ich weiss auch nicht, was es bei dir auslöst, wenn ich jetzt sage, der Gott von der Bibel, der will sogar dein Vater sein. Und ich weiss nicht, was du mit deinem Vater für eine Vergangenheit hast. Was du, wenn ich von Vater rede, was du für ein Bild vor dir hast. Und ich weiss auch nicht, wie du Familie erlebt hast, erlebst momentan oder dann mal wirst erleben. Aber ich möchte dich wirklich herausfordern, ermutigen, gib dem Original eine Chance. Das Original, Vaterschaft, das wäre der dritte Punkt, da könnten wir noch bis um 5 Uhr hier bleiben und zuhören und miteinander das Thema erarbeiten. Vaterschaft. Unser Gott von der Bibel, der Gott von der Bibel, der ist ein Gott von Vaterschaft, von echter Vaterschaft. Das Original von Vaterschaft findest du in der Bibel. Das Original von Familie findest du in der Bibel. Findest du bei Gott Vater. Das ist ein klares Statement im Johannes 1,12. Dort steht, all denen, die ihn aufgenommen haben, hat er das Recht geben, dass sie Kinder Gottes dürfen sein. All denen, die ihn aufgenommen haben, den Jesus, an seinen Namen geglaubt haben, denen hat er das Recht gegeben, dass sie Kinder Gottes dürfen sein. Der Gott von der Bibel ist ein Gott von Familie. Er will nicht nur eine Beziehung haben mit uns, sondern er will uns auch in seine Familie hineinnehmen. Er will, dass wir Teil sein von seiner Familie, von seiner wunderbaren Familie. Er hat den Bruch, der da ist entstanden, er hat ein viel, viel besseres Angebot gemacht vor Wiederherstellung. Nämlich, dass wir Teil von seiner Familie dürfen werden. Und jetzt setze ich noch einen drauf. In diesem Fall ist Jesus dein und mein Bruder. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch schwieriger Gedanke. Aber Jesus ist dein und mein Bruder. Weil Gott hat keine Enkelkind. Gott hat nur ein Kind. Söhne und Töchter. Und Jesus ist sein Sohn. Er ist der Erstgeborene. Darum hat er alles geerbt. Er hat Sonderrecht im Familienstand da, ganze Familie. Stell dir vor, du kannst überall, wo du hergehst, auf der ganzen Welt, wirst du ein Gefühl erleben. Egal, wo du in den Gottesdienst gehst, ob du die Sprache verstehst, ich bin schon, ich kann überhaupt nicht Englisch. In Amsterdam gewesen, ich bin Maribor gewesen, in Slowenien, ich bin in Liverpool in einem Gottesdienst gekocht und ich habe nichts verstanden. Aber weißt du es? Ich wusste, dass ich hier Familie bin. Ich wusste, dass ich hier daheim bin. Du kannst her, wo du willst. Egal, wo ich mit anderen Christen zusammenkomme, ich wusste, ich bin Familie. Ich verstehe die Leute zum Teil gar nicht. Ich brauche meine Frau als Dolmetscherin. Ich habe keine Ahnung, weißt du, Fremdsprache, ich gehe mal Schweizerdeutsch, das ist alles. Dann predige ich nicht Hochdeutsch. Das würde man mich auch nicht verstehen. Aber ich bin immer, wo ich, überall, wo ich herkomme, ich wusste, hier bin ich daheim. Hier bin ich daheim. Gestern ein bisschen gegoogelt und gedacht, hey, das muss ich noch nachschauen. Welche Rolle hat der Vater in der Familie? Liebe Väter, Vaterforschung ist noch nicht zu alt. Bisher hat man uns, liebe Väter, an den Rand gedrückt, weil uns braucht es nämlich nicht. Uns braucht es gerade mal beim Zeugungsprozess. Aber sonst sind die Frauen, glaube ich, wohler, wenn sie die Kinder selber ziehen. So, das war so das Mainstream gewesen. Es hat dann ein gewisses Ding gegeben, so eine eben, Vaterforschung hat dann gefunden, ja, jetzt müssen wir mal schauen, warum ja, braucht es den Mann nicht. Über Jahrzehnte ist es so gewesen, dass die Väter eigentlich nachher unbeteiligt waren. Man hat sie gar nicht recht wollen, man hat so einen Rand herausgestellt. Aber wisst ihr was? Man hat in den letzten 2-3 Jahren herausgefunden, Väter sind entscheidend für die Identitätsbildung von Söhnen und Töchtern. Wenn wir die Väter aus den Familien rausnehmen, haben die Kinder ein Problem mit ihrer Identität, weil sie ihre Identität nicht kennen. Das hat die Forschung auf unserem Globus herausgefunden. Jetzt will man den Vätern mehr Verantwortung geben in den Familien. Man merkt, hey, die sind wichtig. Es ist ja nicht so, dass die Bibel das nicht schon lange gecheckt hat, weil ja das Original da drinnen steht. Wir brauchen eine gesunde Vaterbeziehung, für unsere Identität zu finden. Und jetzt komme ich zum zweiten Stichwort. Du wirst deine Identität als Mensch, den Sinn vom Leben hier auf diesem Planeten nicht finden, wenn du nicht wieder zurückkommst in die Beziehung zu deinem Schöpfergott, zu deinem Vater. Du wirst identitätslos. Klar, hat jeder eine Idee und alles, das geht ja gar nicht ohne. Aber deine Identität ist nicht der Schreiner, der Automech. Deine Identität ist das, was du bist. Und wer bist du? Wer bist du? Es ist nicht dein Beruf, dein Familienstand, der dich ausmacht. Es ist viel, viel mehr. Das, was dir im Leben Sinn gibt, ist nicht der Beruf, ist nicht die Ehe, ist nicht die Familie. Es sind nicht Grosskind. Das, was dir im Leben Sinn gibt, ist in der Beziehung zu sein zu deinem Vater im Himmel. Und ich glaube, ich bin überzeugt, jeder, der hier hinten hockt heute Morgen, der kennt das Gefühl von Heimatlosigkeit. Wo bin ich daheim? Jeder von uns sehnt sich danach, einen Ort zu haben, wo man weiss, hier bin ich daheim. Hier bin ich angenommen. Hier darf ich einfach sein, wie ich bin. Hier darf ich mal mit den Unterhosen rumlaufen oder mit gar keinen. Schau keinen blöd rum. Weil hier bin ich. Hier bin ich, wie ich bin. Jeder braucht diesen Ort. Und diesen Ort, den wirst du auf dieser Welt nur finden, wenn du in die Beziehung zurückkommst zu deinem himmlischen Vater. In die Familie Gottes hineinkommst. Wenn du dem Rufen, Mensch, wo bist du, nachgehst und sagst, hier bin ich. Ich komme vorne. Schau, ich habe nichts an. Aber das schockiert dich nicht. Und ich kann dir eins sagen, sich von Gott zu lieben, das tut keinem weh zum Teil. Ich habe mir angewöhnt, in den letzten Jahren meine Gebete so zu starten. Vater, ich danke dir, dass du mich liebst und ich will mich jetzt lieben von dir. Und manchmal ist es recht schwierig, vor allem in dem Moment, wo du dich selber anklagst, wo du selber mit dir so fest beschäftigt bist, sagen, Vater, ich lasse mich jetzt lieben von dir, weil ich bin Teil von deiner Familie. Ich werde dich heute Morgen einladen, dem Rufen eine Antwort zu geben. Und ich werde dich dazu noch in eine Geschichte hineinnehmen, eine Geschichte erzählen von einem Vater und von seinem Sohn. Das ist folgendermaßen abgelaufen. Ich tue es ein bisschen überspitzen. Ich tue mich schon im Vornherein entschuldigen für alle die, die es jetzt ein bisschen übertrieben finden. Aber da ist der Junior eines Tages zum Vater gegangen und hat gesagt, Alter, rück deine Kohlen raus. Für mich bist du tot. Deine ganze Familie schießt mich an. Ich will gar nicht Teil sein von dieser Familie. Ich will dieser Familie den Rücken kehren. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich brauche euch alle hier nicht. Komm, rück die Kohlen raus. Ich habe die Hälfte von deinem Besitz gut. Was hätte der Vater machen können? Können sagen, ja, junger Schnösel, der Einzige, der hier geht und wo ich nicht mehr zu tun habe mit ihm, das bist du. Darum, der hat die Störe, geh raus. Was hat er gemacht? Er hat die Hälfte von seinem Besitz verkauft, hat dem Junior den Besitz, sein Erbe, mitgegeben. Der Junior ist gegangen in ein anderes Land. Weiter, weiter weg ist er gegangen, hat dort gut gelebt, jahrelang gelebt. Bis er eines Tages am Tiefpunkt von seinem Leben ist angekommen. Er hat sich nämlich wiedergefunden, als Säulehirt. Er hat sich wiedergefunden im absoluten Tiefpunkt von seinem Leben, in einer absoluten Identitätskrise. Er hat sich wiedergefunden im Schlamassel innen, in Schulden und in x anderen Problemen. In dem Innen ist ihm plötzlich sein Vater in den Sinn gekommen. Es ist ihm in den Sinn gekommen, dass er ja da noch einen Vater hat. Und dass es eigentlich bei dem mal gut gekannt, dass er eigentlich ja Teil wäre von der Familie. Aber er hat Scham empfunden, er hat Angst empfunden, weil er hat gemerkt, ich kann ja eigentlich gar nicht zurück, weil ich habe ihm ja gesagt, für mich bist du tot. Für mich gibt es die ganze Familie gar nicht mehr. Ich brauche euch gar nicht mehr. Und so hat er mit sich gerungen und hat dem Ruf nachgegeben in sich. Und ist zurückgegangen. Er hat sich auf den Weg gemacht, zurück in das Dorf, wo er hergekommen ist. Und von weitem hat er schon einen gesehen, auf der Straße ihm entgegenzukommen. Er hat sich nicht viel gedacht dabei, ist einfach weitergelaufen. Als er näher kommt, merkt er, du, das ist ja mein Vater. Das ist ja mein Vater. Zuerst hat er sich ein bisschen versteckt, hat ja Scham gehabt, hat Angst gehabt. Nein, der Vater. Und der Vater, was hat er gemacht? Er hätte ja können sagen, kehr um, gang wieder. Nein, was hat er gemacht? Er hat einen Arm genommen. Weißt du, er musste stinken, wie der grusig war. Das hat ihn nicht gestört. Ein Vater, der macht alles für sein Kind. Weil er liebt sein Kind. Bedingungslos. Er hat den Sohn in den Arm genommen und gesagt zu seinen Dienern, er war ja nicht alleine, gesagt, schaut Mann, das ist mein Sohn. Mein Sohn, der tot war. Wer war jetzt genau tot? Es ist mein Sohn, der tot war. Und er ist wieder lebendig geworden. Er ist wieder lebendig geworden. Er ist zu den Lebenden zurückgekehrt. Kommen, wir machen ein Riesenfest. Und wisst ihr was? Die Geschichte sagt, er hat ihm den Siegelring für Familie angesetzt. Er hat ihn zurückgenommen in die Familie und gesagt, du gehörst immer noch dazu. Was ist deine Identität? Wenn du das hier hast gemacht, deine Identität wird so sein, dass du ein geliebtes, angenommenes Kind von Gott bist. Ohne Wenn und Aber. Bei Gott geht es nicht um Religion, um Kirche. Unser Gott ist ein Gott von Beziehung. Und ich möchte dich ermutigen, während das Band jetzt noch ein bisschen instrumental spielt, dass du nochmal auf das Rufen hörst. Und dass du dem Gott Chancen gibst, in dein Leben hineinzureden. Vielleicht braucht es in den nächsten Wochen ein Umdenken von deinem Gottesbild oder von deinem Bild, was Kirche ist, was Christen sind. Ich möchte dich ermutigen, stell dich in diesem Prozess. Gib dir diesen Prozess her. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du da bist und dass du uns heute Morgen mit der Liebe vom Vater lieben willst. Und ich danke dir, dass du vor jedem Einzelnen stehst am heutigen Morgen. Und ich danke dir, dass deine Liebe, dein Liebesangebot heute Morgen da ist. Und dass jeder Einzelne auf das Liebesangebot eingehen kann. Oder auch nicht. Danke, dass du uns die Freiheit gegeben hast, das Angebot anzunehmen. Und wir dürfen rauskommen aus unserem Versteck, wir dürfen uns outen. Jesus, ich danke dir.